unser Thema, ich habe schon gemerkt, das gibt Rätsel auf. Das trichotomische Menschenbild bei Swedenborg und Lorber. Wer Swedenborg-Lorber ist, das wissen wir, aber was das trichotomische Menschenbild ist, das ist nicht so ganz klar, nicht wahr? Also ich hätte das auch einfacher nennen sollen und hätte vielleicht auch so machen sollen. Trichotomisch heißt einfach der dreigeteilte Mensch. Und bei Lorber ist das einfach der Mensch als Geist, Seele und Körper. Bei Swedenborg ist das etwas anders gelagert, das werden wir gleich sehen. Aber beides ergänzt sich eigentlich ganz gut. Beide gehen jedenfalls von einem mehrschichtigen Menschenbild aus, von einem dreischichtigen Menschenbild eben. Und darüber möchte ich sprechen. Thomos kennt ihr von Atom, nicht wahr? Atom ist das Ungeteilte und Thomos ist eben der Teil. Manchmal so bei Büchern hat man Thomos 1, Thomos 2, Band 1, Band 2, Band 3. Also, und das steckt in Trichotomie drin, ne? Der dreibändige Mensch, der dreiteilige Mensch, darum soll es gehen. Und das ist eine wichtige Sache bei Swedenborg und Lorber. Wie ich dazu gekommen bin, ich sage vielleicht Folgendes, das ist ja auch nicht neu und das bestimmt auch den Aufbau dieses Vortrages etwas. Ich habe mich ja, wie ihr wisst, mit Lorber zunächst beschäftigt, dann mit Swedenborg und über Swedenborg bin ich dann eben allmählich immer mehr auch zur Bibel hingekommen, also ein Rückschritt sozusagen, zeitlich zumindest. Lorber, Swedenborg und die Bibel. Lorber hat mir Swedenborg erschlossen, weil er die Grundgedanken Swedenborgs enthält und damit der Lektüre Swedenborgs etwas die Nüchternheit und das Abstrakte nimmt. Und Swedenborg hat mir die Bibel erschlossen. Und so bin ich also praktisch geworden, was ich geworden bin zurzeit. Und ich möchte euch also Anteil nehmen lassen an dem, was mich aus der Beschäftigung mit dieser Lektüre wesentlich geworden ist. Ich kann das nur so machen, dass ich einige Aspekte schildere. Ich habe ja diese Schriften 1977 kennengelernt und ich weiß noch, dass ich also ziemlich kurz danach angefangen habe, mir lauter solche Ordner zu machen. Und der ist also mindestens 35 Jahre alt. Der heißt die Anthropologie der Neuoffenbarung. Da kommt also immer dann Material rein, wenn mir wieder was aufstößt. Und so wachsen dann Themen. Aber ich kann das so nicht vortragen. Ich werde also einige Aspekte bringen. Und Rolf hat uns ja auch darauf hingewiesen, dass man sowieso nicht so viele Bücher lesen soll. Und um mich da also jetzt zu bändigen, werde ich das so machen, dass ich einfach frei rede. Das hat den Vorteil, dass ich einfach die Hälfte vergesse. Ne? Und damit ist einfach die Sache etwas dünner und nicht so kompliziert. Aber ich kann es nicht ganz lassen. Ich muss da ab und an mal reinschauen. Gut, also in diesem Sinne, frei reden ist keine Entschuldigung für unstrukturiert. Also der Vortrag soll einer gewissen Struktur folgen. Ich möchte zunächst etwas aus der Bibel sagen zum dreigeteilten Menschenbild, dann Swedenborg, dann Lorber und zum Schluss, das wäre Punkt 4, dann noch mich kurz der Frage stellen, was sich aus diesem Menschenbild praktisch ergibt für unsere Lebensführung. Gut, ich beginne vielleicht mit einem Wort, das ich hier in meinem Konvolut nun gerade noch finde, aus den Lorberschriften, aus dem großen Johannesevangelium, Band 8. Das ist also der Mottosatz, der uns begleitet. Und der sagt, der Mensch ist nach dem Ebenmaß Gottes erschaffen. Und wer sich selbst vollkommen kennen will, der muss wissen und in sich erkennen, dass er als ein und derselbe Mensch eigentlich aus drei Persönlichkeiten besteht. Das Interessante an dieser Aussage ist eben dies, dass das trichotomische Menschenbild die direkte Folge des dreifaltigen Gottes ist. Wobei wir ja wissen, dass die Dreifaltigkeit Gottes die Dreifaltigkeit in einer Person ist. Darüber haben wir bei anderer Gelegenheit schon gesprochen. Also Gott ist nicht eines Wesens und drei Personen, sondern er ist dreifaltig in einer Person, also gewissermaßen ineinander. Und Entsprechendes zeigt sich im Menschen. Das hat auch theologiegeschichtlich durchaus Relevanz gehabt. Natürlich, wenn Gott die Welt geschaffen hat und den Menschen geschaffen hat, dann ist der Gedanke schon nicht allzu ferne, dass sich die Handschrift Gottes gewissermaßen in der Schöpfung wiederfindet. Und wieso dann nicht auch in dem Spitzenprodukt der Schöpfung, nämlich im Menschen? Also das ist bei Augustin, dem berühmten lateinischen Kirchenvater, eben die Lehre von den Spuren der Trinität, Vestigia Trinitatis. In der Schöpfung zeigen sich Spuren der Trinität, also auch im Menschen. Da ich aber mit der Bibel einsetzen möchte, stellt sich die Frage, ob diese Grundanschauung der Neuoffenbarung bei Swedenborg und Lorber, ob die auf dem Urfundament der Bibel steht. Die Bibel ist für uns das Urfundament, die Urkunde unseres Glaubens. Es wird durch Swedenborg in ganz besonderer Weise bestätigt, aber auch durch Jakob Lorber. Sie ist schlechthin das Fundament. Als ich in jungen Jahren eben anfing, die Neuoffenbarung zu lesen, stieß ich in der geistigen Sonne auf das himmlische Jerusalem und dort betreten sie dann irgendwann den Palast des Herrn. Und siehe da, die Fundamentstufe, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist eben die Bibel. Also ich weiß nicht, ob die als alte Wort genannt wird, weißt du das zufällig? Es gab ja noch eine Bibel vor der Bibel, die uns wiedergegeben ist in der Haushaltung Gottes. Aber die uns erhaltene Bibel, das uns erhaltene Gotteswort Alten und Neuen Testamentes, ist eine sehr grundlegende Schicht in diesem Haus Gottes. Also die Bibel als Fundamentaloffenbarung und die neuen Offenbarungen, auch wenn sie sehr viel weiteres Themenmaterial uns bieten, entfalten doch auf ihre Weise letztlich den alten Grund. Auf eine Stelle im Neuen Testament wird ihm gerne hingewiesen, wenn man nach einer Bestätigung für das trichotomische Menschenbild in der Bibel sucht. Und das ist der erste Thessalonicher Brief des Apostels Paulus. Und dort ist in der Schlusspassage, also noch nicht mal im Zentrum dieses Briefes, sondern in den Segenswünschen und Grüßen am Ende des Briefes, heißt es dann, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig, möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden. Da ist also von Geist, Seele und Leib die Rede. Das ist nun allerdings nicht eine sehr zentrale Stelle, wenn man das so am Ende als Grußformel sagt. Also Pneuma, Psyche und Soma, Geist, Seele und Leib. Und man kann sich natürlich noch nicht sicher sein, ob damit wirklich drei verschiedene Wesensteile gemeint sind oder ob das synonyme Ausdrücke sind. Aber man kann doch dann sagen, Paulus war in dem Denken des Judentums sehr gut bewandert, also er war in der Tora sehr gut bewandert und er hatte ja auch eine Ausbildung von dem Gamaliel, war also Pharisäer, Schriftkundiger im besten Sinne des Wortes und er hat hier wirklich nicht so zufällig von Geist, Seele und Leib gesprochen. Es ist so, ich habe ein paar Minuten mir für diesen Eingangsteil reserviert, in dem es um die Bibel eben gehen soll. Es ist eben so, dass im Laufe der Auslegungsgeschichte der Bibel man allmählich nicht mehr sehen konnte, dass der Mensch aus mehreren Wesensschichten besteht, die, wie ich zum Schluss dann hoffentlich noch sagen werde, auch einen Auftrag enthalten, entwickle dich nach innen. Nicht wahr? In dir ist ein viel größerer Reichtum angelegt, als du jetzt auf der physischen Ebene lebst. Erkenne ihn und lebe nach innen. Entfalte das Potenzial, das in deinen geistigen Schichten in dir ist. Und dazu ist es schon sehr hilfreich, einigermaßen differenziert erkennen zu können, wenigstens ansatzweise, welche Schichten in uns angelegt sind. Wir wissen ja, dass wir mit dem Tod die physische Schicht ablegen. abstreifen, wie so eine Schlange, kann man fast sagen, die sich häutet. Und die geht uns dann nicht mehr allzu viel an. Ich gebe schon bei Lorber Hinweise über die Auferstehung des Fleisches, dass wir bestimmte Teile verherrlichen, aber sie ist abgestreift. Und es entfalten sich dann die seelisch-geistigen Schichten, die höheren Schichten. Also es wäre sinnvoll, um unseren Lebensauftrag hier auf Erden zu verstehen, wir sind werdende Engel und nicht werdende Leichen, sondern wir sind Geistwesen, die sozusagen im Ei sind. Und da entwickeln sich schon Flügel in dem Ei, aber das Küken weiß noch nicht, für was die Flügel notwendig sind. Und wenn jetzt das Leben nur das Leben in der Eierschale wäre, dann wären die Flügel an und für sich sinnlos. Aber die Flügel in der Eierschale sind ein Hinweis darauf, dass das Küken für mehr geschaffen ist als nur für das Leben in der Eierschale. Und so sind in uns eben auch Dinge angelegt, die in diesem Leben nicht voll realisiert werden können, die aber ein Hinweis darauf sind, dass wir für mehr geschaffen sind. Und deswegen ist es wichtig, sich ein Strukturmodell des Menschen ansatzweise wenigstens zu erarbeiten. Und eben, leider ist dies aus der Bibel nicht so deutlich herausgelesen worden. Wie gesagt, es gibt den Hinweis bei Paulus, aber der ist so marginal, dass man eigentlich gar nicht glauben will, dass da eine grundsätzliche Aussage über das Wesen des Menschen enthalten sein sollte. Kann man ja auch nachvollziehen. Nun habe ich unter einem meiner vielen Bücher hier eins von, also aus einer Ausnahme bildet, also das ist theologisch eigentlich eine Ausnahme, ist aber in einem renommierten theologischen Verlag entschieden, wird euch nicht interessieren, braucht auch nicht kaufen, also euch interessiert das schon, weil ich es jetzt zeige, aber ihr müsst das nicht kaufen. Das ist von Fritz Heidler, die biblische Lehre von der Unsterblichkeit. Man höre und staune, also biblische Theologen sagen eigentlich heute eher, dass die Lehre von der Unsterblichkeit der Seele, also die biblische Lehre von der Unsterblichkeit der Seele, gerade nicht biblisch ist, ja? Sagen sie wirklich, sondern sie ist platonisches philosophisches Erbe in der Bibel. Und dementsprechend macht man sich auch nicht Gedanken, ob in der Bibel tiefere Wesensschichten zur Sprache kommen. Ich könnte euch jetzt hier ein Zitat bringen, aber ich sehe, die Zeit rennt davon. Paul Althaus, wer ist ein Name? Paul Althaus sagt zum Beispiel, das Bekenntnis zur Auferstehung der Toten steht demgemäß in ausschließendem Gegensatz zu einem platonisch-hellenistischen Denken, das die Unsterblichkeit der Seele behauptet. Also ihr seht, wie der Zug fährt. Man sagt, Jesus ist auferstanden mit Haut und Haaren. Am dritten Tag war das Grab leer. Das ist biblische Lehre. Das heißt also, wir werden am jüngsten Tag mit Haut und Haaren aufstehen, aber wir werden nicht unmittelbar nach dem Tod als Seele, als freie Flatterwesen weiterleben, sondern wir müssen den jüngsten Tag abwarten, dann findet die Auferstehung der Toten nach dem Vorbild Jesu Christi statt. Und dass sich die Seele selbstständig vom Leib trennt und unmittelbar nach dem Tod weiterlebt in ihrer geistigen Welt, das ist platonisch, aber nicht christlich. Also ihr könnt euch vorstellen, in welche Richtung man dann also ein Irrtum nach dem anderen produziert. Und dementsprechend wird auch nicht vermutet, dass in der Heiligen Schrift von einem mehrschichtigen Menschenbild die Rede ist. Und Fritz Heidler sagt hier sehr schön, ich fasse das zusammen, weil das sonst zu weit führen würde. Er beruft sich nicht auf Paulus, das ist eben doch etwas marginal. Er beruft sich auf die Genesis, auf den Schöpfungsbericht. Und das ist nun wirklich ein zentraler Text in der Heiligen Schrift. Genesis 1, die Schöpfung des Menschen. Genesis 2 und 3, die Paradieseserzählung, wo der Mensch noch einmal geschaffen wird. Das sind ganz grundlegende Texte der Tora, der jüdischen Bibel. Und die Tora ist sozusagen das Kernstück der biblischen Offenbarung, in der eben Grundsätzliches zum Menschen ausgesagt wird. Und dort kann man dann eben sehen, dass es mehrere Schichten im Menschen gibt. Letztlich läuft es darauf hinaus, es wird aus der hebräischen Bibel ersichtlich, dass der Mensch aus einem Geist besteht. Der heißt in der hebräischen Bibel Ruach oder bei Paulus Pneuma ist der Geist. Dieser Ruach oder Geist, der hat sehr viel Ähnlichkeit mit dem, was bei Lorber dann der Geist ist, also diese innerste Wesensschicht, dieser Geist, der Ruach, der wird auch als Neshama bezeichnet. Also das sind Synonyme, Ruach, Neshama. Geist, Nishama, Geist, Seele, da steckt das hebräische Wort für Name drin. Shem ist Name, Nishama, das ist also das, was uns die Geistseele in dem Sinne, dass sie uns den Namen gibt, den wir urwesenhaft haben. Der Name ist ja unsere Identität. Lorber wird daraus machen, dass wir im Allerinnersten, in unserem Individualkern, ein Gedanke Gottes sind. Und der ist einzigartig. Gott denkt dich und du bist damit ein einzigartiger Gedanke Gottes. Und versuche, den zu erkennen. Und dann kommt das auch, was du heute Morgen sagtest, Rolf, dass wir dieses Potenzial dann eben leben sollen. Es ist schade um jeden Tag, an dem wir unseren Namen nicht aussprechen. Also Nishama mit Shem, Shem ist Name, die Geistseele, unser Urgepräge. Und das taucht in der Schöpfung des Menschen auf, im Paradiesbericht, da heißt es nämlich, im Kapitel 2 der Genesis, Vers 7, da bildete Gott, der Herr, den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens, Odem des Lebens, Atem des Lebens. Und das heißt eben auf Hebräisch Nishmat Chayim. Genesis 2, 7, Nishmat Chayim, Nishama, Nishmat ist die Verbindungsform, Nishmat, also Odem des Lebens. Und diese Nishama ist eben praktisch der Geistfunke bei Lorber. Und das wird bei Paulus dann das Pneuma in dieser unscheinbaren Schlussformel des Thessalonicher Briefs. Und dann die Seele findet sich auch in der Bibel breit bezeugt als Nefesh. Nefesh ist die hebräische Sprache, ist auch lautmalerisch, ist praktisch das Schnaufen. Ne? Also unser Schnauf, unser Lebensatem, der aber mit dem Geist Odem Gottes beseelt werden muss, um sich höherer Daseinsebenen bewusst zu werden, insbesondere um sich die Frage nach Gut und Böse stellen zu können. Bei Lorber gibt es eine Stelle, wo der Unterschied zwischen Seele, Nefesh, der Atem, der uns beseelt, und die Nishama, Geistseele, wo dieser Unterschied deutlich und für unsere Sprache verständlich beschrieben wird und gesagt wird, ohne unser Urbewusstsein, ohne unser Anteil an göttliche Geistbewegung, an göttliches Denken, wäre nicht die Bewusstheit für Gut und Böse und für Sinn und Unsinn gegeben in unserem Leben. Dass uns diese Dinge plagen, im Unterschied zu meiner Katze oben, ja, die merkt noch nicht mal, wenn ich sie necke, die freut sich noch darüber. Die hat in dem Sinne kein Bewusstsein für ethische Fragestellung, hat einen ganz großen Vorteil, die ist immer lieb zu mir. Ja. Weil sie diese Dimension nicht erfassen kann, die also über dieses reine seelische Belebtsein geht. Aber wir können diese Dimension erfassen und stellen uns damit so sinnlose Fragen wie die Frage nach dem Sinn des Lebens, die aber gar nicht sinnlos ist. Also das ist der Unterschied zwischen dem allgemeinen Beatmetsein durch den Urgeist Gottes und dem eine Nishama zu haben, eine göttliche Urindividualität zu haben, ein göttliches Geistbewusstsein. Und dann, das zeigt Fritz Heidler in seinem Buch eben auch noch sehr genau, dann gibt es natürlich noch die Fleischebene. Fleisch ist im Hebräischen Basar, Ruach, Nishama als Geistseele, Nefesh als den Atem, den wir einatmen und ausatmen und irgendwann aushauchen werden, als Bild für den Tod. Und schließlich Basar, unsere fleischliche, physische, leibliche Existenz. Und das ist ganz grundlegend in den wichtigsten Büchern der Bibel angelegt. Man muss es eben nur wahrnehmen. Gut. Das heißt also, die Lehre der Neuoffenbarung baut auf biblischem Fundament auf, aber gibt uns eben ein tieferes Verständnis dieser biblischen Wurzeln und Anlagen. habe ihm schon darauf hingewiesen, dass von diesem trichotomischen Menschenbild, dass wir also eine Dreiheit sind, dass man dann allmählich dazu überging, den Menschen nur als Zweiheit zu betrachten. Das ist eben dann im Katholizismus passiert. Hier habe ich eine kleine katholische Dogmatik, Grundriss der katholischen Dogmatik von Ludwig Ott. Und da kann man lesen, der Mensch besteht aus zwei Wesensbestandteilen, einem materiellen Leib und einer geistigen Seele. Und das wurde im 4. Laterankonzil und im Vatikanum beschlossen, der Mensch besteht aus Leib und Seele. Das ist ein dualistisches Menschenbild. Und es wird ausdrücklich ausgeschlossen, das trichotomische Menschenbild. Die Unterscheidung, heißt es hier, von Seele und Geist an einzelnen Stellen der Heiligen Schrift ist nicht im Sinne des platonischen Trichotomismus zu verstehen. Naja, und so weiter. Also ihr könnt das selber nachlesen, wenn ihr wollt. Also katholische Lehre Zweiheit. Und der Protestantismus hat die ganze Sache dann noch etwas weiter reformiert, indem er dazu tendiert, den Menschen nur noch als physische Existenz zu sehen. Seele ist letztlich eine Gehirnfunktion. Zum Beispiel Wilfried Jöst, ein evangelischer Theologe, schreibt, Wilfried Jöst ist sich sicher, dass die, Zitat, Erkenntnis der Verkoppelung alles psychischen Geschehens mit physikalisch analysierbaren Vorgängen im zentralen Nervensystem, also insbesondere mit dem Gehirn, der Vorstellung einer leiblosen Fortexistenz der Seele entgegensteht. Also da ist man dann bei einem Monismus angekommen, dass also der Mensch nur noch aus dem Körper besteht. Gut, da das nicht unser Glaube ist, muss ich das nicht auswalzen.